Heute Abend habe ich mir gedacht, zum Beginn meines Beitrags einen kleinen Abschnitt vorzulesen. Und zwar aus einem Vortragsband von Ajahn Chah, den wir ins Deutsche übersetzt haben und den man auch in unserem Kloster bekommen kann. Das ist ein ziemlich dickes Ding, drei Bände sogar. Es ist nicht nur einer, drei Bände. Und da geht es zum einen um formelle Praxis, um Entsagungspraxis und dann geht es auch um Alltagspraxis. Und manche der Vorträge sind natürlich in allen dreien Bereichen anwendbar und andere, speziell eben Entsagungspraktiken, sind meistens zugeschnitten auf die Umstände und Bedürfnisse von Mönchen und Nonnen. Und die Alltagspraxis, die betrifft eigentlich alle. Wir können eigentlich alle sehr gut mit sich mit verbinden. Und ich habe eine kleine Passage mir ausgesucht, mit dem ich heute Abend beginnen möchte. Und zwar geht es dabei um Kokosnüsse. Überrascht euch vielleicht, hört sich nicht sehr tiefgründig an, Kokosnüsse, oder? Und ich glaube, das verbindet sich auch ganz gut mit dem, was ich gerade gesagt habe in der geführten Meditation. Und zwar ist das eben, sind das ein Auszug aus seinem Vortrag von Ajahn Chah. Und darin sagt er: Warum ist die Praxis so schwierig und anstrengend? Wegen der Wünsche, ist die kurze Antwort. Sobald wir uns hinsetzen, um zu meditieren, wollen wir friedvoll werden. Wenn wir keinen Frieden finden wollten, würden wir gar nicht erst sitzen, nicht üben. Sobald wir uns hinsetzen, wollen wir, dass der Frieden genau dort ist. Oder genau hier ist vielmehr. Aber wenn wir wollen, dass der Geist ruhig ist, sorgt das allein schon für Verwirrung und wir fühlen uns unruhig. So ist das nun mal. Und so sagt der Buddha: Sprecht nicht aus Begehren, sitzt nicht aus Begehren und geht nicht aus Begehren. Was immer ihr tut, macht es nicht mit Begehren. Und Begehren bedeutet wollen. Wenn ihr etwas nicht tun wollt, werdet ihr es auch nicht tun. Wenn unsere Praxis diesen Punkt erreicht, können wir uns ziemlich entmutigt fühlen. Wie können wir dann üben? Sobald wir uns hinsetzen, ist Begehren im Geist. Aus diesem Grund sind Körper und Geist schwer zu beobachten. Wenn sie weder das Selbst sind noch dem Selbst gehören, wem gehören sie dann? Da es schwierig ist, diese Dinge zu klären, müssen wir uns auf die Weisheit verlassen. Der Buddha sagte, dass wir mit Loslassen praktizieren müssen. Aber wenn wir loslassen, dann üben wir doch einfach nicht, oder? Weil wir eben losgelassen haben. Angenommen, wir würden ein paar Kokosnüsse auf den Markt kaufen und jemand würde uns fragen: Was machst du mit diesen Kokosnüssen? Wir sie essen. Isst du denn auch die Schalen? Nein, natürlich nicht. Ich glaube dir nicht. Wenn du die Schalen nicht essen willst, warum hast du sie dann ebenfalls gekauft? Nun, was sollt ihr dazu sagen? Wie wollt ihr diese Frage beantworten? Wir üben mit Begehren. Ohne den Wunsch zu praktizieren, würden wir es nicht tun. Praxis mit Verlangen ist Tanha. Tanha, das Pali-Wort. Okay. Also, Praxis mit Verlangen ist Tanha. Es so zu betrachten, kann zu Weisheit führen, wisst ihr? Nehmen wir das Beispiel dieser Kokosnüsse. Isst du auch die Schalen? Natürlich nicht. Warum nimmst du sie dann? Weil eben die Zeit noch nicht gekommen ist, sie wegzuwerfen. Als Verpackung für die Kokosnüsse sind sie nützlich. Es ist kein Problem, wenn ihr nach dem Verzehr der Kokosnüsse die Schalen wegwerft. Und mit unserer Praxis ist es genauso. Der Buddha sagte: Handelt nicht aus Begehren, sprecht nicht aus Begehren, esst nicht mit Begehren. Stehen, gehen, sitzen und liegen, also diese vier Haltungen, Grundhaltungen, was auch immer, macht es nicht aus Begehren. Und das bedeutet, alles mit innerem Abstand zu tun. Es ist wie der Kauf der Kokosnüsse auf dem Markt. Wir werden die Schalen nicht essen, aber es ist noch nicht an der Zeit, sie wegzuwerfen. Zunächst einmal behalten wir sie. Also dieser kleine Auszug, der bringt uns zu diesem Thema hin des Wollens, der Impulse, vielleicht auch der Motivation, warum wir etwas tun, wie wir uns in Bewegung setzen, wie wir uns überhaupt dazu motivieren können, uns mit spiritueller Praxis zu beschäftigen oder mit Meditation zu beschäftigen. Ne, was gibt da den Ausschlag? Ist es ein Wollen? Ist es ein, vielleicht sogar ein starkes Begehren? Ist es eine starke Idee von, ich möchte unbedingt die Erleuchtung verwirklichen, ich möchte unbedingt das Erwachen erreichen, denn ich leide so furchtbar viel? Oder vielleicht kommt es noch nicht mal von einem großen Leidensdruck her, ne, sondern von vielleicht stellt man sich irgendwelche besonders tollen, wunderbaren Zustände vor, die man gerne hätte. Ich erinnere mich ja vor sehr langer Zeit, als ich noch gar nicht mit dem Buddhismus Kontakt hatte, war mal ein Freund von mir von einer Indienreise zurück, sehr, sehr lange her, Anfang der 70er. Manche von euch mögen sich erinnern, nicht sehr viele wahrscheinlich. Aber das war die Zeit, wo viele Leute sich aufmachten ins Morgenland, weil sie dort erhofften, dass dort irgendwelche eben erweckenden Erlebnisse auf sie warteten. Und dieser Freund von mir hatte eben einen Meditationskurs belegt und dann sehr davon geschwärmt, was diese Ergebnisse waren für ihn. Und er kam dann zurück und wollte uns das beim Freundeskreis das gerne nahebringen. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was kann man denn da erwarten? Ne? Was kommt denn dabei heraus, wenn man sich da, ne, also längere Zeit mit geschlossenen Augen still hinsetzt, nicht bewegt und so weiter? Er sagt, dann kannst du sehr außergewöhnliche Zustände erreichen, wirklich wunderbare Zustände. Und im Flüsterton sagte er, es ist besser als LSD. Und da hat es natürlich bei mir eine gewisse Resonanz ausgelöst. Aha, okay. Denn ich kannte natürlich in dieser Zeit auch, und wir haben eine gewisse Vertrautheit mit Substanzen gehabt, die durchaus bestimmte Erlebnisse, Zustände erzeugen konnten. Manches davon höchst überzeugend und eindrucksvoll. Manches natürlich genau das Gegenteil, sehr schwierig, sogar gefährlich. Aber ich habe mich dann auf die Erfahrung eingelassen und mich von ihm instruieren lassen. Und leider ist das Experiment nicht sehr besonders gut verlaufen, denn ich war direkt mit meinem eigenen Geist konfrontiert in diesem Meditationsexperiment, und den fand ich zu höchst langweilig und uninteressant. Da spielte sich nichts Besonderes ab. Es gab keine, vor allen Dingen nicht innerhalb kurzer Zeit, keine erhabenen Erlebnisse oder Ereignisse, sondern einfach nur den Alltagsgeist, ne? So mal, wie man ihn jeden Tag, Tag aus, Tag ein, von morgens bis abends erlebt, ne? Verschiedenste Formen von Gedanken, Assoziationen, Ketten von Gedanken, durchmischt mit Gefühlseindrücken, von Bewertungen und Beurteilungen, von einer gewissen Unruhe und Erwartungshaltung und natürlich sich sehr schnell Ergebnisse wünschend. Ne, denn als vielleicht 20-Jähriger, der ich zu dieser Zeit war, ist man nicht unbedingt der geduldigste Mensch, sondern man möchte möglichst Erfahrungen machen im Staccato-Tempo und möglichst intensiv und möglichst schnell und sofort. Und da das nicht geschah, habe ich dann auch direkt basierend auf dieser ersten Meditationserfahrung die Interesse an Meditation verloren. Und es hat lange gedauert, um das Interesse wieder zu erwecken. Und es geschah dann interessanterweise auf eine ganz andere Art und Weise, nicht durch ein Meditationsexperiment, sondern durch Zufluchtnahme. Und diese Zuflucht, die nahm ich interessanterweise, da ihr hier jetzt als Berliner und Berlinerinnen da sitzt, die meisten von euch jedenfalls, die geschah in Berlin, wo eine Gruppe von tibetischen Mönchen zu Gast war, die dann innerhalb eines größeren, ausgiebigen Zeremoniells angeboten hatte, am Ende, dass alle Teilnehmenden Zuflucht nehmen könnten. Die also jetzt nach einer gewissen Einführung in Grundaspekte der buddhistischen Lehre, die dazu bereit waren. Da waren vielleicht 200 Menschen in diesem Raum. Und mit dieser Aufforderung teilte sich der Raum in zwei Gruppen. Die größere Gruppe trat zurück, mehrere Schritte, in Richtung hinteren Teil des Saales. Und nur eine kleine Gruppe blieb vorne sitzen. Und das waren diejenigen, die bereit waren, Zuflucht zu nehmen. Und ich wusste nicht, was Zuflucht eigentlich bedeutet. Ein eigentümliches Wort, das mir zuvor eigentlich in dem Zusammenhang vor allen Dingen noch nie begegnet war. Aber ich war neugierig geworden aufgrund eben dessen, was mir da präsentiert wurde und der Ausstrahlung vor allen Dingen von einem dieser Mönche. Und mir wurde auch noch gut zugeredet und habe mich dann auf dieses Zufluchtsexperiment eingelassen. Und das lief auf eine recht exotische Art und Weise aus, eben im tibetischen Stil, wo man an einer Reihe von Mönchen vorbeiging und wo einem eine Haarlocke entfernt wurde, einem etwas Wasser über den Kopf gegossen wurde, am Ende ein Keks überreicht wurde und einen kleinen Zettel, auf dem der neue spirituelle Name stand, auf Tibetisch. Und das war's, das war die Zufluchtnahme. Und ich muss sagen, nach dieser Zuflucht war ich doch sehr perplex. Es war keine besondere Erfahrung. Es war kein umwerfendes Ereignis für mich, sondern es ließ mich einfach zurück in dieser Perplexheit. Ja, okay, jetzt habe ich Zuflucht genommen. Ich habe einen spirituellen Namen verpasst bekommen. So what? Was mache ich jetzt? Aber die Inspiration, sagen wir mal, dieser Impuls der Inspiration, der von diesen Mönchen ausging, der reichte aus, um mich für die buddhistische Lehre zu interessieren, mich also buddhistischer Literatur zuzuwenden und da so dann meine Nachforschung sozusagen anzustellen. Naja, ich möchte euch nicht die ganze Geschichte zu Ende erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Anfangszuflucht, die für mich eben unverständlich war und auch auf der Gemütsebene nicht ganz richtig einzuordnen. Ich wusste nicht so richtig, wie mir geschah, was mit mir geschah. Aber irgendetwas ist ausgelöst worden, was mich dazu motiviert hatte, dran zu bleiben. Ich wollte einfach verstehen, was steckt dahinter? Was soll eigentlich damit gesagt sein? Was ist eigentlich Zuflucht? Und erst sehr viel später, als ich dann im Theravada-Kontext mit meinen Lehrern, mit Ajahn Sumedho und einigen anderen näher Kontakt hatte, Ajahn Chahs Lehren hörte. Und da wurde mir dann klar, was Zuflucht eigentlich ist. Und dass es eine sehr wichtige Angelegenheit ist, als Voraussetzung der buddhistischen Geistesschulung, aber auch als Begleitung. Und dass es nicht nur etwas ist, was man einmal nimmt zu Beginn, wo man praktisch so eine Art Deklaration macht, okay, ich nehme jetzt Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha, also den drei Kostbarkeiten, wie wir sie bezeichnen, sondern dass es etwas ist, was man natürlich nach innen nehmen sollte. Nicht nur eine äußere Geste, dass man sich verbeugt vor den Symbolen der drei Kostbarkeiten zum Beispiel, sondern dass man diese Zuflucht nach innen nimmt. Und das ist, so wurde mir dann im Laufe der Zeit klar, ein längerer Prozess. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das geschieht nicht auf Fingerschnipsen, sondern das sollte man durchaus immer wieder erneuern. Nicht unbedingt zeremoniell, das kann man tun. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal Zuflucht nahm, dann innerhalb meiner Tradition, dieser Tradition, der Theravada-Tradition, dass jemand neben mir saß, der sagte, ach, ich mache das regelmäßig, ich mache das immer wieder. Jede Gelegenheit nehme ich wahr, das formell zu tun. Und das kam mir ein bisschen komisch vor, weil ich dachte, ich habe das einmal gemacht, jetzt habe ich sowohl die tibetische Zuflucht als auch die Theravada-Zuflucht, das müsste doch eigentlich ausreichen. Jetzt bin ich doch im Strom sozusagen, jetzt bin ich doch auf dem Weg. Nein, es war es nicht. Und das habe ich dann jetzt im Nachhinein dann natürlich auch festgestellt, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, diese Zuflucht, vor allen Dingen, wenn man sie dann eben ins eigene Herz hineinnimmt und sich klar macht, was das bedeutet in der Umsetzung, dann ist es etwas, was uns auf eine Art und Weise motivieren kann und antreiben kann, ohne dass da eben dieser Tanha-Aspekt, den Ajahn Chah hier erwähnt, in dieses etwas Zwanghafte, dieses Dranghafte, etwas erreichen zu wollen, bekommen zu wollen, erlangen zu wollen und so weiter, ohne dass man diesen Impulsen folgt, sondern einfach auf der Basis eines Vertrauens auch. Und dieses Aspekt des Vertrauens ist ja auch ein sehr wichtiger Aspekt in der Geistesschulung, dass wir Vertrauen fassen zu dem, was uns in Buddha Dhamma angeboten wird, was da im Angebot steht. Und dieses Vertrauen natürlich auch dann dem Realitätscheck unterziehen müssen. Ja, hält das Stand gegenüber meinen eigenen Erfahrungen, so wie ich sie mache? Kann das Vertrauen nicht vielleicht dann sogar etwas werden, was sich mehr und mehr zu einer zutiefst inneren Zuversicht verstärkt und verdichtet? Und die Zuflucht hilft dabei, diesen Vertrauensaspekt nicht nur zu erwecken und zur Entfaltung zu bringen, sondern auch wirklich dabei zu bleiben und eben nicht in die Falle zu laufen, dass also die eigene spirituelle Praxis zu sehr von irgendwelchen Ideen und Vorstellungen des Erreichenwollens von Tanha also informiert wird. Und wie viele von euch wahrscheinlich das sich mal gehört haben, in der Darlegung über die Diät in Wahrheiten ist also Tanha als Ursache für unser Leidensdruck, für unser Leid bezeichnet. Es wird ja sehr kurz und kompakt dargestellt. Begehren oder Durst in Richtung Sinnlichkeit, sinnliches Begehren. Das mag vielleicht sehr einsichtig sein für die meisten von euch. Aber dann Bhavatanda und Vibhavatanda. Und Bhavatanda ist genau das, was ich gerade erwähnte, diese Projektion unserer selbst, also dessen, was wir unternehmen innerhalb unserer spirituellen Praxis auf die Zukunft. Wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas erlangen. Wir wollen einen Zustand erleben, den wir jetzt nicht haben, an dem wir uns erhabener, erfüllender und beglückender vorstellen als das, was wir jetzt in unserem realen Leben, in unserem Alltagsleben erfahren. Und das ist Bhavatanda. Man muss da gar nicht in große Extreme verfallen, sondern einfach nur diese Orientierung des Geistes hinweg von dem, was wir unmittelbar wahrnehmen. Und ich möchte aber nicht, das reicht mir nicht, ich möchte etwas anderes. Das heißt, wir entfernen uns von dem unmittelbaren Einsicht, dem Erkennen eben dieser Unzufriedenheit, vielleicht auch einer Frustration und fallen immer wieder anheim dem Drang, uns in die Zukunft zu projizieren. Ich möchte aber was anderes. Ich möchte etwas, was mir lieber ist als das, was ich jetzt habe. Und wie Bhavatanda ist genau der Umkehrschluss. Ist praktisch das Ausmerzen, Ausrotten wollen dessen, was ich habe. Der Widerstand gegenüber dem, was ich erlebe. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, ich möchte es nicht haben. Gib mir eine Meditationsmethode, mit dem ich möglichst effektiv und schnell und unmittelbar diese Zustände, diese Erfahrungen, diese inneren Eindrücke ausmerzen kann, ein für alle Mal. Und manchmal meinen wir uns da, in guter Gesellschaft zu sein. Ist es nicht das, worum es geht im Buddha Dhamma? Geht es nicht darum, alle unheilsamen Zustände, alle Negativität, alle Gier, allen Hass, alle Aversion, alle Verblendung, alle Angst auszurotten? Ist es nicht das, was das erwachte Herz ausmacht? Dass diese Zustände uns nicht mehr besuchen, uns nicht mehr heimsuchen? Ja, durchaus. Durchaus kann man so sprechen. Aber hilft es uns, wenn wir diesen Zuständen, die vielleicht nicht ganz so dramatisch sind, wie ich sie jetzt geschildert habe, wenn wir denen mit mit Widerstand begegnen, ist das Weisheit. Ist der Widerstand, dieses Nein, kann ich nicht akzeptieren, will ich nicht akzeptieren. Das könnte natürlich eine sehr starke Willensaussage sein, aber sehr viel läuft natürlich auch unbewusst. Sehr viele unserer Widerstandsstrategien sind uns gar nicht wirklich klar. Es passiert einfach auf Automatik. Und das ist eben das etwas Schwierige in der Geistesschulung, dass wir also auch lernen, auch denen gegenüber empfänglich zu sein, so kurios sich das anhören mag, zu stellen gegenüber, die sich als sehr bedrohlich anfühlen, ne? Sehr unangenehme Dinge mit sich zu bringen scheinen. Wir sagen, ja, ich habe aber Interesse. Ich möchte ja erwachen. Ich möchte ja, ne, nicht wieder von dem alten Programm meiner Prägungen, meiner unbewussten Prägung und so weiter gesteuert werden und immer wieder in dieselben Schlaufen von Gier, Hass und Verblendung hineingelangen, sondern ich möchte das aufgrund meines eigenen Verständnisses durchschauen und durch mein eigenes Verstehen, durch meine eigene Erkenntnis diesen Prozess des Loslassens sozusagen in die Wege leiten. Und dieser Prozess des Loslassens geschieht nicht, weil ich das will, unbedingt haben will, weil ich diese Zustände unbedingt loswerden will, sondern weil ich meine eigene intuitive Intelligenz benutze. Und wir haben alle diese intuitive Intelligenz. Oder vielleicht möchtet ihr sie anders bezeichnen. Das ist eigentlich nur eine andere Umschreibung für das, was wir als Panya bezeichnen, als Weisheit. Wir müssen sie nur bemühen, wir müssen sie nur anschalten und uns vornehmen, okay, in dieser Meditationsperiode, in dieser halben Stunde nehme ich mir vor, nicht zu intervenieren. Ich gestatte den Dingen zunächst einmal so auf der inneren Screen aufzutauchen, wie sie sind. Und was sind meine unmittelbaren Impulse dem gegenüber? Und dann lerne ich mich kennen, ne, in meiner Impulshaftigkeit, vielleicht in meiner Beschränktheit. Und ich lerne also quasi hautnah diese Strukturen des Selbst oder des Egos kennen, was eben immer wieder intervenieren möchte und natürlich die Kontrolle haben möchte. Ne, dieses Selbst oder Ego, Persönlichkeit in diesem Sinne, möchte Kontrolle, will Kontrolle, kann eigentlich nur Kontrolle. Ne? Das ist eigentlich alles, was es kann. Das Ego kann nicht loslassen. Dieses Selbst kann nicht loslassen. Das Einzige, was uns dazu führt, eben die Dinge loszulassen, die letztendlich nicht gut tun, die uns belasten, uns immer wieder die Enge unserer Unbewusstheit hineinführen, ne? Das ist genau das. Und von daher ist die Einladung, wenn man das jetzt so sehen will, die wir vom Buddha und allen anderen erwachten oder weit fortgeschrittenen Menschen auf dem Pfad erhalten haben, ist, macht euch das bewusst. Seid mutig genug, dafür präsent zu sein. Habt keine Angst vor dem, was euch vielleicht bedroht oder irgendwie massiv zusetzt, sondern seid, gebt dem einfach ein bisschen mehr Raum. Seid auch nicht zu hoch in eurem Anspruchsdenken. Setzt eure eigene persönliche Messlatte nicht zu hoch. Denn das ist wieder eine drakonische Strategie, mit der man sich selbst unnötig Druck macht und noch mehr eigentlich eben Leidensdruck hinzufügt. Deswegen legen wir eben in der Geistesschulung so viel Wert darauf, zunächst einmal in eine sehr neutrale, eher unbefangene Verbindung mit uns zu kommen, eben über, wie wir es in der Meditation gemacht haben, über den Körper, über dieses Etablieren der Präsenz unserer Körperlichkeit, über Atmung und so weiter. Und wir lernen uns dann auch zu entspannen. Wir lernen, still zu werden. Wir lernen, innezuhalten. Wir lernen, nicht mehr so reaktiv zu sein, wie wir es vielleicht gewohnt sind aus unserem Alltagsleben. Oder vielleicht sogar, wie wir es gewohnt sind aus unserer bisherigen Meditationskarriere, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Sollte natürlich keine Karriere werden, das ist eigentlich ein hässliches ein hässlicher Begriff dafür. Aber wir können natürlich durchaus auch entdecken, dass viele der Gewohnheiten, die wir in dem normalen weltlichen Leben haben, ne, wie wir sehr oft mit der Brechstange vorgehen vielleicht, mit sehr viel überzogener Willenskraft funktionieren und so weiter, wie wir das direkt übertragen in die Dhammasphäre, in unsere eigene spirituelle Praxis. Und die Welt, das Weltliche, wenn wir jetzt über das Weltliche sprechen, die Welt, die wir uns kreieren aufgrund unserer Wahrnehmung, aufgrund unserer Benennungen und Bezeichnungen. Und das haben wir natürlich sehr früh gelernt in unserem Leben, in unserer Kindheit. Sehr vieles ist uns natürlich auch regelrecht reingeimpft worden von unseren primären Bezugspersonen, von unseren Eltern und so weiter. Diese Welt, die wir uns selbst immer wieder dann natürlich neu erschaffen haben, im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, die sich dann immer mehr in einem unerwachten Geist immer mehr verfestigt. Wir können feststellen, im fortgeschrittenen Alter, aber noch nicht unbedingt nur im fortgeschrittenen Alter, dass bestimmte Gewohnheiten, die wir haben, nicht unbedingt förderliche Gewohnheiten, sehr, sehr hartnäckig sind. Dass sie nicht so schnell weichen. Dass sie sich nicht so bewegen, wie wir das gerne hätten. Dass wir sie gerne los hätten, ne? Wir würden sie gerne abschütteln, wie so ein Klebestreifen, der sich an unseren Fingern festgehalten hat. Aber da ist eben der Wille, da ist also diese Motivation, die ausschließlich auf Willen beruht, nicht genug. Die Motivation, die Absicht, befreit zu sein von negativen Geistes- und Gemütszuständen, die ist natürlich durchaus lobenswert, die steht überhaupt nicht in Frage. Aber wie setzen wir das um? Wie setzen wir diese Einsicht um? Ja, es wäre gut, wenn ich von all den negativen Eindrücken, die mich regelmäßig besuchen, nicht mehr besucht wäre. Was kann ich am ehesten tun, dass das in die Wege geleitet wird? Dass ich wenigstens in die Spur komme, und bemerke, aha, der Druck nimmt ab. Die Überzeugungskraft dieser mentalen, emotionalen Eindrücke nimmt ab. Und vor allen Dingen, ich bin immer schneller, immer unmittelbarer in Verbundenheit, auch im Alltagsleben. Mitten im etwas turbulenteren Miteinander mit anderen Menschen in der Arbeitswelt und so weiter, kann ich mich immer wieder sehr schnell zu dem zurückbringen, wo eben ich immer wieder meine eigene neue Welt gestalte und kreiere. Und durch diese Form der Präsenz, der inneren Wachheit, des nicht reaktiven Verhaltens gegenüber dem, was in uns passiert, kommen wir dann im Laufe der Zeit mehr und mehr in eine neue Spur, in eine neue Erlebensspur, Verhaltensspur auch, die geprägt ist eben von dieser Wachheit, von erhöhter Aufmerksamkeit, von Gewahrsein oder Achtsamkeit. Diese Begriffe werden so häufig bemüht heutzutage. Und trotzdem, obwohl vielleicht manche Leute ein bisschen überdrüssig sind, das immer wieder zu hören, trotzdem haben sie ihre Relevanz, trotzdem haben sie ihre, wirklich, sind sie wirklich dringlich zur Anwendung zu bringen. Denn ohne diese geistige Präsenz und Wachheit und Achtsamkeit gegenüber dem, was ist, haben wir keine Chance gegenüber den Gewohnheiten, die sich so fest in unserem geistigen Kontinuum eingeprägt haben. Und daher also der Check zu Beginn unserer Meditationspraxis. Wie sieht es aus? Was ist eigentlich meine Motivation? Und jetzt komme ich vielleicht dann nochmal auf eben diese Zuflucht zurück. Die muss ja dann nicht ausschließlich im zeremoniellen Sinne gesehen werden, sondern die Zuflucht zu Buddha, Dhamma und Sangha auf diese unmittelbare Art und Weise. Buddha ist ja das oder der oder die Erwachtes, das Potenzial des Erwachens in uns allen. Der Buddha hat eben nur Siddhartha Gautama hat eben nur diesen Titel wurde erhalten, weil er dieses Potenzial vollends entfaltet hat. In seinem Menschsein, in seiner Menschennatur unterschied er sich nicht von uns. Er war genau gleich wie wir alle. Aber eben hat er einige Dinge natürlich auf den Weg gebracht, natürlich auch vielleicht abhängig oder mit Sicherheit abhängig von Dingen, die vielleicht vorher gelaufen sind in anderen Existenzen, sodass also in der Existenz, in dem er dann das vollständige Erwachen realisierte, dass das dann wirklich Früchte tragen konnte und er also von sich sagen konnte, ja, ich bin vollständig erwacht, ich bin erlöst, nichts mehr von all dem, was mich so lange umgetrieben und belastet hat, belastet mich mehr. Was getan werden musste, wurde getan. Nichts mehr von diesem in der Zukunft. Und bevor wir das sagen können, natürlich in aller Authentizität, benutzen wir das auf diese bescheidene Art, ne? Diese Fähigkeit, wach zu sein, aufmerksam zu sein, achtsam zu sein, die wir alle haben, die wir aber aufgrund einer papierend hartnäckigen Vergesslichkeit immer wieder irgendwie aus dem Blickfeld verlieren. Ne? Das ist kurios. Und deswegen brauchen wir alle flankierenden Maßnahmen sozusagen, der wir habhaft werden können, um uns immer wieder daran zu erinnern. Sowohl in unserem eigenen inneren Kämmerlein, als auch eben mit der Zuflucht des Sangha. Und in diesem Sinne bezeichne ich das, was wir heute Abend hier machen, zusammen als praktische Zuflucht des Sangha, was uns wiederum einen kleinen Impuls gibt. Ne? Wenn wir das nicht täten, uns mit Gleichgesinnten zusammensetzen würden, wie wir das eben tun, in Klöstern oder in Zentren oder individuell im kleinen Freundeskreis, dann wäre es nicht möglich, dass das wirklich zu einer tragenden Zuflucht für uns wird. Und damals als jetzt im übertragenen Sinne als direkte Zuflucht zu sehen, wir haben in unserem Chanting-Repertoire wird Dhamma immer bezeichnet als etwas, was unmittelbar zugänglich ist, was sehr direkt ist, was zeitlos ist, nicht im Zeitlichen angesiedelt ist, was wir also nicht vertagen auf die Zukunft und auch nicht in der Rückschau auf die Vergangenheit mit unserer gedanklichen Welt oder mit unserer Sehnsucht vielleicht auch, sondern das Erkennen findet immer in Hier und Jetzt statt, ne? Nicht erst morgen, noch nicht gestern oder im vorletzten Moment oder im letzten Moment, sondern immer unmittelbar. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass wir uns für das, was in diesem Moment geschieht, öffnen können, bereit sein können, es empfangen können. Und das ist es, was man tut, wenn man Dhamma praktiziert oder wenn man direkten Zugang hat zu diesem Erkenntnisaspekt, für den Dhamma ja steht. Dhamma ist auf eine Art natürlich die gesamte buddhistische Lehre, wenn man so will. Es ist eine universelle Gesetzmäßigkeit. Und es gibt noch einige andere Übertragungen, die man herbeiziehen kann, um Dhamma zu beschreiben. Aber wie kann das für uns etwas werden, was wirklich eine tragende Kraft wird? Dhamma ist ja etwas, was trägt, was uns durchs Leben trägt, was uns dazu bringt, dass wir also nicht aufgeben, wenn vielleicht das Leben mal etwas turbulent wird, wenn wir intensive emotionale Traumata durchleben oder was auch immer, sondern dass wir auch gerade, wenn es ein bisschen stürmisch ist, diese Zuflucht haben und immer wieder darauf zurückfallen können. Es ist da, ne? Das Erkenntnispotenzial ist da, der unmittelbare Zugang zum Erkennen, was in uns gerade passiert, ist vorhanden und natürlich auch die spirituelle Unterstützung, die wir durch unsere Freunde und Freundinnen bekommen, mit denen wir regelmäßig verbunden sind. Also in diesem Sinne möchte ich euch also dazu ermutigen, heute Abend also diesen Aspekt so des Wunsches auch, den Wunsch vielleicht erwachen zu wollen, mehr aus dem Heilsamen, aus der heilsamen Ecke kommen zu lassen. Und nicht aus der Ecke, wo es dann irgendwie etwas ist, was von Abwehr, von etwas, was wir nicht haben wollen, oder von vielleicht einem unrealistischen Form des Verlangens geprägt ist. Den Wunsch, erwachen zu wollen, den haben zu wollen, das ist etwas Gutes. Es ist nicht Schlechtes, diesen Wunsch zu haben. Wir können ja auch in anderer, vielerlei Hinsicht nicht ohne Wünsche leben. Es gibt viele Wünsche, die völlig harmlos sind im täglichen Leben. Ne? Sehr oft müssen wir uns entscheiden für bestimmte Dinge. Ne? Wenn es um so alltägliche Dinge geht wie Essen und Trinken oder mit welchen Menschen wir uns umgeben und so weiter, da kommen solche Sachen zum Tragen. Aber darum geht es nicht, das Wünschen oder das vielleicht das Verlangen, das zwanghafte Verlangen sogar, das ist es, was in Frage steht. Aber die heilsamen Formen des Wünschens, heilsam bedeutet eben auch der Wunsch, frei zu sein von Gier, Hass und Verblendung und all ihren Abkömmlingen. Und das ist unsere Aufgabe, ne? Das ist unser Job in diesem Leben als Menschen, die sich eben an den drei Kostbarkeiten orientieren. So, das sollte es mal sein für heute Abend auf der Reflexionsebene. Ich möchte mich für ein paar Momente verabschieden.